Wie reagieren Sie, wenn Sie jemand zum Essen einlädt? So im Restaurant, die Rechnung bezahlen will oder Sie gar nach Hause zu sich einlädt? Freuen Sie sich darüber und sagen, hey, super, klasse, danke schön, danke für das Geschenk, danke für die Einladung? Oder geht es Ihnen manchmal so wie mir, der sich dann überlegt, sollte ich die Einladung annehmen? Muss ich dann nicht mich wieder revanchieren und dann muss ich die anderen wieder einladen und dann ist das so ein Hin und Her und dann ist das so ein Ping-Pong und da komme ich dann nicht mehr raus. Wir tun uns manchmal schwer mit so Geschenken, mit so Einladungen, einfach mal so, ja, das einfach so anzunehmen. Und heute möchte ich eine Geschichte mit Ihnen anschauen, wo Jesus auch zum Essen einlädt und tatsächlich ein Geschenk den Menschen machen möchte, aber sie sich durchaus schwer tun, damit umzugehen. Schlagen Sie mit mir auf Johannes Evangelium Kapitel 6 und da ab Vers 1. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Situation ist so: Jesus hat den ganzen Tag geheilt, er hat gepredigt und ein Haufen Leute sind in der Gegend, weil es ist gerade Passafest, das ist ein Pilgerfest, die Leute sind unterwegs und die wollen jetzt auch alle Jesus sehen. Der hat Zeichen getan, der hat Wunder getan, der hat Menschen geheilt und die lassen ihn nicht ziehen. Er will sich eigentlich zurückziehen mit seinen Jüngern, will sich eigentlich ausruhen, aber irgendwie lassen sie ihn nicht los. Und so ziehen sie ihm nach auf den Berg. Und Jesus sieht diese Leute und im Vers 5 heißt es dann, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen. Jesus sieht die Leute, die kommen auf ihn zu und er denkt sich, vielleicht sollte ich mal meine Jünger fragen, was sie so jetzt machen würden. Vielleicht haben die eine Idee, beziehungsweise haben die schon die richtige Idee. Nämlich, dass das durchaus herausfordernd sein kann und vielleicht, ja, sie mir vertrauen sollten, wie wir das Problem lösen. Und er fragt Philippus und fragt ihn, na, was denkst du, wie sollten wir da so viel Brote kaufen? Und Philippus antwortet ihm und sagt, für 200 Denare Brote reichen doch nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Und die anderen Jünger antworten auch. Andreas antwortet und sagt, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das denn schon unter so vielen? Und wir sehen, wie die Jünger reagieren. Sie schauen eigentlich nur auf ihre Möglichkeiten. Der eine sagt, ach, wir haben viel zu wenig Geld. Das geht doch gar nicht. Viel zu wenig Geld. Das kriegen wir niemals hin. Das lässt sich nicht machen. Aber Andreas hatte eine Idee, der hat dann gleich geguckt, okay, hat irgendwer was zu essen mit? Und sieht einen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische mit. Pausenbrot mitgebracht, von Mama schön eingepackt. Ja, in Österreich würde man Jause sagen. Und er hat das eingepackt, hat das mitgenommen und Andreas entdeckt das. Und ich frage mich, ob denen da nicht die Jünger eher an sich gedacht haben. Und gedacht, naja, 5 Brote, 2 Fische reicht jetzt auch nicht für 5000 Leute. Aber wenigstens wir kriegen dann genug. Und sie bringen das zu Jesus, sagen, das wäre alles, was wir hätten. Das, ich weiß nicht, das wird dadurch auch nicht reichen. Vergiss es, Jesus, schick die Leute nach Hause. Schick die Leute nach Hause. Aber was macht Jesus? Schauen wir rein, nächsten Vers. Jesus sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Macht, dass die Leute sich lagern. Macht, dass sie sich hinsetzen. Und die alle so, hä? Was? Wie? What? Wie bitte? Wir dachten, die Leute nach Hause schicken wäre doch jetzt das einzig Sinnvolle. Wir haben kein Essen, wir haben nicht genug. Macht, dass die Leute sich lagern. Und das waren viele Leute. Ich meine, 5000 Männer, wenn man da noch Kinder und Frauen dazu rechnet, dann können wir schon mal ungefähr 10.000 Menschen sprechen. Von 10.000 Menschen. Die sollen sich mal alle auf die Wiese setzen. Macht, dass sie sich lagern. Lass sie sich hinsetzen. Und dann, Vers 11, kommt das tolle Wunder. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jesus macht das Speisewunder und die Jünger also, wie bitte? Er hat jetzt irgendwie die 5 Brote, die 2 Fische von dem Jungen genommen und einfach so aus dem, einfach so angefangen auszuteilen. Und es hört nicht auf und es wird nicht weniger und es wird nicht weniger und es kommt immer mehr. Und willst du noch eins und willst du noch eins? Es heißt ja, so viel sie wollten. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ich hätte noch gerne einen Fisch. Ja, es gab noch einen Fisch, denn sie durften so viel sie wollten bekommen. Was für ein faszinierendes Wunder, das Jesus hier macht. Wahnsinn. Vers 12 bis 13. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Die Jünger sollen also noch das Restliche sammeln und sie sammeln und pro Jünger hat man dann nochmal so einen Korb voll mit Essensresten. Nichts sollte übrig bleiben. Es war im Überfluss dieses Speisewunder, das Jesus hier macht. Unglaublich. Nochmal richtig viel übrig geblieben. Das heißt, falls noch jemand dazugekommen wäre, hätte er auch noch was bekommen bei diesem Essen. Und die Leute sind völlig, völlig frenetisch, völlig fassen nicht, was sie gerade erleben. Und sie, und es heißt dann hier, Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, deswegen sind sie ja gekommen, wegen dem Zeichen, ne? Das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Toll. Sie checken ein bisschen, boah, der ist wahrhaftig der Prophet. Schon eine gute Erkenntnis. Aber dann dreht sich das und dann heißt es, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück. Dieses Wort ergreifen kann man auch mit zwingen oder so, sie wollen ihn irgendwie wegreißen, um ihn zum König zu machen. Also nicht nur irgendwie so, ah, Prophet, toll, der Messias ist da. Nein, Moment, Prophet? Nein, lass ihn uns zum König machen. König, einer, der unsere Bäuche füllen kann. Das, so einen Typen brauchen wir. Jemand, der uns anleitet, der uns von den Römern befreit. Ach, der kann ja gleich die ganzen Verletzten dann im Krieg gegen die Römer noch heilen. Und er kann unsere Bäuche füllen und er kann uns einfach ein schönes Leben geben. So einen Mann brauchen wir. Ach, den machen wir jetzt zum König. Und sie wollen ihn zwingen, König zu werden, heißt es hier. Und Jesus merkt, es eskaliert, die Situation eskaliert und er zieht sich zurück, er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück auf den Berg allein. Die Jünger hat er nicht mal mitgenommen, wahrscheinlich waren die mit dabei und haben auch noch gepusht, die ganze Menge. Die Situation gerät völlig aus dem Ufer und Jesus muss abbrechen. Rückzug. Satan gelingt es hier, dass Wunder Jesu und die Nachwirkung zu sabotieren. Und Jesus kann irgendwie die Predigt offenbar nicht zu Ende halten. Denn es war eigentlich eine angewandte Predigt. Und er wollte jetzt eigentlich nur was sagen, aber es gelingt ihm nicht. Er muss sich zurückziehen. Eine Nacht vergeht und Jesus geht auf dem Wasser. Er begegnet da seinen Jüngern. Ist eine andere Geschichte. Am nächsten Tag suchen die Leute ihn wieder. Es ist der nächste Tag und sie haben gesehen, dass die Jünger noch mit den Booten weggefahren sind. Sie wissen, Jesus ist irgendwie abgehauen und jetzt suchen sie ihn. Wo ist Jesus? Ich meine, es hat sich rumgesprochen. 10.000 Leute haben dieses unglaubliche Wunder erlebt. Ja, warst du auch dabei? Ja, war auch dabei. Ja, Wahnsinn, Jesus und so weiter. Und die Leute suchen ihn jetzt. Wo ist denn der? Wo ist er denn hin? Und sie suchen ihn und finden ihn dann. Vers 25. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Sie kamen nicht wegen Jesus, nein, sie kamen, weil sie satt geworden sind, weil es angenehm war, Essen zu bekommen. Einfach mal so ohne weiteres. Wahnsinn. So einen Typen, den hätten sie gern. Sie kommen wegen selbstsüchtigen Motiven. Sie kommen eigentlich auch aus egoistischen Gründen. Sie wollen Brot. Sie wollen nicht den Messias, sie wollen Brot. Und deswegen suchen sie Jesus. Und Jesus sagt, meine geistliche Lektion war eigentlich noch nicht fertig. Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie Jesus suchen oder schon mal, oder vielleicht Christ sind und irgendwie mit Jesus schon zu tun gehabt haben in Ihrem Leben. Aber aus welchen Gründen suchen Menschen Jesus? Aus welchen Gründen suchen Sie Jesus? Aus welchen Gründen suche ich Jesus? Geht es mir einfach um einen Vorteil in meinem Leben? Irgendwie, dass es mir angenehmer geht, dass irgendwie ein paar Umstände netter sind, dass ich so hier und da mal, wenn ich es brauche, ein Gebet nach oben schieße. Ja, lieber Jesus, jetzt wäre es gut. Vielen Dank. Oder geht es mir um seine Person, um ihn als Erlöser meines Lebens? Jesus ging es nie darum, nur um zu füttern, Menschen zu füttern. Stattdessen, Vers 27, geht es darum, dass er folgende, und das sagt er folgendermaßen, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Wirkt nicht für die Speise, die da vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Was sagt Jesus jetzt da genau? Er sagt, man soll nicht wirken, tun etwas für eine Speise, die ins ewige Leben, oder nein, man soll was tun für die Speise, die ins ewige Leben geht. Diese Speise aber schenkt der Menschensohn. Aha, wie jetzt? Soll ich jetzt dafür was tun oder schenkt mir das der Menschensohn? Irgendwie klingt das jetzt widersprüchlich. Ich meine, das ist jetzt wie so mit dem Geschenk, mit dem geschenkten Essen. Oder anderes Beispiel, Ihr Kind. Ja? Wenn Sie zu Ihrem Kind sagen, wenn du ganz brav bist und alles und dein Zimmer gut aufräumst und alles auf ist, dann darfst du nachher spielen gehen oder dann darfst du nachher die Fernsehsendung ansehen oder was auch immer. Dann kriegst du einen Lutscher. Ist das ein Geschenk oder ist das ein Deal? Ist das vielleicht eine, das ist eigentlich ein Vertrag, oder? Das ist eigentlich, ja, du machst das, ich mach das. Das ist kein Geschenk. Und so werden wir geprägt. Und so haben wir dann vielleicht auch Hemmungen, wenn uns jemand ein Essen einfach so schenken will. Und dann beruhigen wir unser Gewissen, indem wir ein Gastgeschenk mitnehmen, damit es ein bisschen weniger peinlich und unangenehm wird, das Geschenk annehmen zu müssen. Die Leute dachten damals auch so. Im Vers 28 geht es dann weiter. Da heißt es, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Was können wir tun? Wir würden so gern beitragen. Ja, ewiges Leben, na klar, gerne. Aber was sollen wir tun? Was möchtest du, dass wir irgendwie anstellen, damit wir, ja, dass wir ewige Leben auch bekommen? Das kennen sie, dieses irgendwas tun müssen, damit sie ewig leben können. Das ist ihnen irgendwie bekannt. Das kennen sie aus ihrer Religion. Ah, und da fragen sie jetzt nach. Jawohl, was können wir tun? Und Jesus klärt sie auf. Vers 29 sagt er, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aha, das Werk Gottes ist einfach an den zu glauben, den er gesandt hat, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu vertrauen. Das ist das, was sie eigentlich machen sollen. Und interessant heißt, ist ja, dass es Werk Gottes heißt. Das heißt, offenbar ist das auch ein Werk, das Gott in mir tut, dass ich überhaupt vertrauen kann dem Herrn Jesus. Und das ist es, was Jesus mit dem Speisewunder den Menschen eigentlich sagen wollte. Erinnern Sie sich noch an Johannes Kapitel 6, Vers 10? Da hieß es ja, macht, dass die Leute sich hinsetzen. Macht, dass die Leute sich lagern. Und das ist es, was er hier sagen will. Setz dich. dich hin. Setz dich hin. Wenn du sitzt, kannst du nicht viel tun. Jesus will, dass sie sich hinsetzen. Er möchte sie zum Essen einladen, zum besten Essen der Welt. Nehmen Sie doch seine Einladung an. Er will uns erinnern, wir können nichts tun, um das Essen zu bekommen, das er gibt. Da kann man sich nur hinsetzen und es empfangen. Wir können wirklich sagen, der Hunger der Volksmenge ist der Hunger der Menschheit nach wirklicher Zufriedenheit, nach wirklicher Sicherheit, nach Hoffnung, nach echten Frieden im Herzen. Und Jesus löst die Predigt auf, er sagt es ganz deutlich dann. Im Vers 35 heißt es dann, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und in Vers 51 kommt dann noch dazu, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Nur einer kann den Hunger der Menschheit stillen. Und das ist Jesus Christus selbst. Er ist das Brot des Lebens. Er war das Brot, das ausgeteilt wurde. Er ist das Brot, das man empfangen soll, wo man sich einfach nur hinzusetzen braucht und dann kriegt man's. Sogar einen Fisch noch dazu, hat er dazugegeben. Ich bin das Brot, sagt Jesus. Wer sich niedersetzt und mich empfängt, wird nie wieder hungern, heißt es. Und ja, wenn Jesus am Kreuz stirbt und sein Leib bricht, das Brot gebrochen wird, dann ist es das, was er für mich übernimmt. Er stirbt für mich, er bricht sich für mich und ich darf dieses Geschenk einfach annehmen. Ich muss es nicht selber tun, ich krieg's einfach geschenkt. Setzen Sie sich zu den Füßen Jesu und empfangen Sie das Lebensbrot von Jesus. Es gibt mehr als genug. Vers 39 erwähnt er das auch nochmal. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Die Brocken, die übrig geblieben sind, symbolisierten den Überfluss an Angebot, den Überfluss an Geschenk, den Überfluss an Erlösung. Und er will absolut niemanden verlieren. Es muss mehr als genug für jeden da sein. Und das wollte Jesus mit diesem angewandten Beispiel, mit dieser Speisung der 5.000, 10.000 eigentlich sagen. Ich bin das Brot. Setzt euch einfach hin, empfangt es. Es ist ein Geschenk. Können Sie das Geschenk annehmen, das Jesus Ihnen anbietet? Können Sie die Einladung zum Essen annehmen? Zum besten Essen der Welt? Können Sie sich hinsetzen und annehmen, dass Jesus für Sie sich bricht und tatsächlich sein Leben gibt, um Sie zu erretten? Viele Jünger konnten das nicht, tatsächlich. Im Vers 60 heißt es zum Beispiel, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und dann, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus ist traurig und er fragt seine Jünger, Leute, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus darauf, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Zu wem sonst sollten wir gehen? Diese Erkenntnis, Petrus, wünsche ich uns allen. Wir können versuchen, wie die Jünger, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, irgendwie unseren Hunger zu stillen. Oder wir können versuchen, mit irgendwelchen religiösen Handlungen, irgendwelchen Sakramenten, was weiß ich, versuchen irgendwie das zu erreichen, dieses ewige Leben. Aber es wird uns absolut nichts bringen. Das Einzige, was bringt und funktioniert, ist hinsetzen. Setz dich hin. Setz dich hin. Empfange Jesu Lebensbrot. Nimm seine Einladung an. Wenn es auch Ihr Wunsch ist, dann sagen wir doch gemeinsam mit Petrus dieses Bekenntnis an den, bei dem Erlösung im Überfluss ist. Ja, Herr, wir wollen nur zu dir gehen. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Beten Sie noch gemeinsam mit mir. Vater im Himmel, bei dir ist Erlösung im Überfluss und du hast Jesus Christus zu uns gesandt, um uns das zu verdeutlichen. Und auch in dieser Geschichte kommt es wieder überdeutlich raus. Wir sollen uns einfach hinsetzen zu den Füßen Jesu Christi und einfach die Erlösung empfangen. Das möchten wir heute tun, das wollen wir heute bekennen. Und so bitten wir dich, segne uns, wirke du in uns und lass uns das ganz klar werden. Du bist der Erlösung im Überfluss schenkt. Amen.